Mein Name ist Alexander Markus Wessel, ich bin Militärpfarrer von Burgenland seit dem Jahr 2006. Ich bin als Bischofsvikar für die Miliz im österreichischen Bundesheer zuständig. Bin an und für sich gelernter Kindergärtner und Erzieher, war nachher bei Schwerstbehinderten und Schwererziehbaren als Erzieher eingesetzt und als Religionslehrer und habe dann meinen Grundwehrdienst abgeleistet, nachdem ich die Schauspielschule Graus im ersten Wiener Gemeindebezirk besucht habe. Und nach dem Grundwehrdienst war nachher die Frage, was ich machen möchte. Und ich habe nachher begonnen mit dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft und später ist nachher auch die katholische Fachtheologie dazugekommen. Dann war ich eigentlich ständiger Diakon und der damalige Militärbischof Magister Christian Werner hat gesagt, er braucht mich eigentlich als Priester. Dann habe ich gesagt, ich würde mir das ganz gerne überlegen und überbeten und er hat gesagt, selbstverständlich, 8. Dezember 2005 wird die Priesterweihe sein. Und ich habe gewusst, okay, vielleicht war das der entscheidende Anstoß, dass ich nachher doch diesen Weg beschritten habe, den ich bis heute eigentlich keinen Tag bereut habe. Und ich habe nachher aber für nebenbei weiter studiert. Das lebenslange Lernen ist für mich etwas unglaublich Wichtiges. Ich habe nachher auf der Medienwissenschaft promoviert, dann auf dem Kirchenrecht promoviert und habe nachher noch zwei postgraduale Studien abgeschlossen im Staatskirchenrecht und im vergleichenden Recht der Religionen. Und jetzt für ein neues Studium ist mir nachher die Pandemie dazwischen gekommen und die Bitte von Bischof Egidius von Eisenstadt, ob ich ihm die Propsteipfarre Oberberg und die Pfarre Kleinhöflein als Pfarrprovisor übernehmen könnte. Und dort, wo Not am Mann ist, dort ist eigentlich ein Militärpfarrer sowieso immer gefragt. Und das hat mich auch gefreut und geehrt.
Man hört schon, dieser Geistliche hat genügend zu tun. Bei Alexander Wessel ist daher der Terminkalender mehr als voll. Denn dazu kommt noch, dass er auch als Regisseur der Passionsspiele St. Margareten im Römersteinbruch tätig ist. Dazu mehr später. Alexander Markus Wessely erblickt im Juni 1973 in Wien das Licht der Welt.
In der Familie schon etwas mitbekommen von Religion. Ich habe einen Bruder, der ist Jurist, ist auch Milizoffizier. Und es war eigentlich immer selbstverständlich, dass wir Sonn- und Feiertag in die Kirche gehen. Und zwar war das die Kirche im orthopädischen Spital, die St. Josefskirche, die auch später meine Primizkirche geworden ist. Und ich habe dort eigentlich auch das unglaubliche Glück oder eigentlich die Gnade gehabt, dass der damalige Mesner, er war Portier im orthopädischen Spital, Franz Sommer, dass ich dort einfach auch sehr viel zusätzlich noch mitbekommen habe. Und ich war nachher überglücklich, als ich ihm gefragt habe, ob er mein Firmenpate werden möchte, dass er nicht lange überlegt hat, sondern dieses Amt gleich übernommen hat. Und da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt und nicht zuletzt auch durch meinen damaligen Geistlichen. Ich war zwar in der Pfarrerlein Speising nachher auch in der Jungschon- und Ministrantenarbeit und in der Firmenarbeit tätig. Die geistliche Beheimatung habe ich vor allem im orthopädischen Spital gehabt und da habe ich auch das große Glück und die große Gnade gehabt, drei Geistliche, die mich sehr geprägt haben, erleben zu dürfen. Das eine war Pater Franz Tschader, das andere war Pater Johannes Taucher und nicht zuletzt auch Josef Scherer, die mich sehr, sehr geprägt haben und eigentlich auch zusammen mit den ehrwürdigen Schwestern, die im orthopädischen Spital tätig waren und tätig sind, eigentlich auch das Glaubensleben für mich wirklich auch spürbar gemacht haben und mich damit hineingenommen haben.
Alexander Wessely absolviert nach der Ausbildung zum Kindergartenpädagogen eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule Graus in Wien. Er ist verwandtschaftlich vorbelastet.
Ja, die Tante hat eine Schauspielschule in Innsbruck gehabt. Es war immer die Theatertante, das hat für mich schon immer etwas Faszinierendes gehabt, auch das Figurentheater. Ich bin schwerer Legastheniker, schwerster Legastheniker bis zum heutigen Tag. Meine Volksschullehrerin hat damals gemeint, ich bin dumm. Und ich habe halt versucht, andere Kanäle zu finden, eben die Kreativität. Und die hat vielleicht dort nachher am ersten greifen können, dort wirklich bei einer darstellenden Kunst auf der Bühne im Figurentheater. Da erzählt mir meine Mama heute noch oft, dass ich die ganze Kindergartengruppe selbst als Kindergartenkind mit dem Kasperltheater sozusagen unterhalten habe und die Kindergärtnerin zumindest einige Minuten verschnaufen konnte. Und das hat sich nachher irgendwie dieser Wunsch auch manifestiert, das einfach beruflich ausprobieren zu wollen. Obwohl ich nachher gemerkt habe, dass ich zwar sehr gerne auf der Bühne stehe und einmal auf der Bühne, immer auf der Bühne, aber ich möchte es nicht wirklich zum Schwerpunkt meines Lebens machen, sondern zu einem der Schwerpunkte meines Lebens. Ich denke, gerade in der Liturgie oder auch bei Projekten, wo ich auf der Bühne stehe, Liturgie ist heiliges Spiel vor Gott. Ich denke, der liebe Gott braucht unsere Liturgie nur bedingt, aber wir müssen sie erleben, wir müssen sie erfahren, dass wir erahnen können, ein Stück von Himmel, was dieses dreifach heilig eigentlich ist, dieses heilig, heilig, heilig. Das müssen wir in der Liturgie zum Ausdruck bringen. Es ist heiliges Spiel vor Gott.
Militärdekan Alexander Wessely spricht Parallelen von Theater und Kirche an.
Bestimmte Kleidung, im Theater nennen wir es Kostüm, wir haben eine bestimmte Beleuchtung, das ist bei uns, in der Kirche sind es die Kerzen, wir haben Musik, die einfach Momente wirklich unterlegt und besonders erlebbar macht. Und wir haben einen Text, wir haben Rollenbücher im Theater, wir haben Rollenbücher in der Liturgie, das ist das Messbuch, das ist das Rollenbuch des Priesters, das Rollenbuch des Lektors, das Lektionar, das Rollenbuch des Diakons, das Evangeliar. Wir haben das Rollenbuch des Volkes, das Gotteslob. Das heißt, wir haben unglaublich viele Parallelen und wir dürfen nicht vergessen, dass sich das Theater aus der Kulthandlung heraus entwickelt hat. Und wenn man beides miteinander verbinden kann, dann ist das wunderschön.
Als ausgebildeter Schauspieler, der nach wie vor auftritt, trotz seiner Zeit, die auch als Seelsorger benötigt, muss Alexander Wessely diese auch finden, um Texte zu erlernen.
Es ist für mich auch ganz wichtig eigentlich, dass ich jetzt noch auf die Bühne gehe. Einmal auf der Bühne, immer auf der Bühne, wie ich Texte lerne. Weiß ich eigentlich selbst nicht. Ich war in der Schauspielschule immer der Schrecken der Kolleginnen und Kollegen, weil ich eigentlich nie Stichworte geliefert habe. Ich lerne sehr viel tatsächlich durchs Hören und durchs Aufnehmen auch von Texten. Wenn ich zum Beispiel an die Rollen denke, die ich bei der Staatsprüfung gespielt habe, dann ist das die eine meiner Lebensrollen, ist Qualtingers Herr Kadel. Ich gehe ganz gerne als Herr Kadel auf die Bühne, als braver Soldat Schweig. Aber auch de facto ernsteren Literatur aus der Weltliteratur. Ich habe, nachdem es immer sehr schwierig ist, mit Probenzeiten sehr viele Stücke als Ein-Mann-Stücke adaptiert, auch unter anderem Goethes Faust I als Ein-Mann-Produktion. Es ist nachher für Publikum und Schauspieler schwierig, 1,5 Stunden durchgehend auf der Bühne zu sein oder 1,5 Stunden eine Person zu sehen, die zwar in alle Rollen hineinschlüpft, aber trotzdem, es ist nur eine Person. Und das ist natürlich unglaublich schwierig, vor allem auch da die Erarbeitung des Stückes. Was nimmt man heraus aus dem Stück? Was lässt man drinnen, dass das Stück tatsächlich einen roten Faden hat, dass das Stück wirklich stimmig ist, trotzdem im Versmaß zu bleiben? Also das war eine gewaltige Herausforderung. Auf der anderen Seite ist es erstaunlich, wozu der Mensch fähig ist. Wenn diese Texte einmal abgespeichert sind, sind sie problemlos wieder abrufbar.
Am 8. Dezember 2005 wurde Alexander Markus Wessely in der St. Georgskathedrale der Wiener Neustädter Burg vom damaligen Militärbischof Christian Werner zum Priester geweiht und übernahm 2006 als Militärpfarrer die Leitung der Militärpfarre Burgenland. Zu seinem Weg zur Militärseelsorge sagt er:
Ja, ich war als Grundwirtin in der Militärpfarre Wien und habe zuerst schon auch meine Probleme gehabt mit Militärseelsorge. Braucht man das? Ist das nötig? Ist es überhaupt möglich, Kirche in und mit Soldaten zu sein? Und der damalige Militärpfarrer von Wien, Prälat Dr. Franz Fahner, hat mir eigentlich nicht nur gezeigt, dass es möglich ist, sondern dass es absolut notwendig ist. Und er hat mich eigentlich schon als Grundwirtin in der Pastoral eingesetzt, bei Firmenvorbereitungen, bei Unterrichten. Und ich war nachher als ständiger Diakon in der Militärpfarre Wien und habe nachher mit 1.2006 die Militärpfarre Burgenland übernommen. Und dort haben wir eine besondere Herausforderung, nämlich den Assistenzeinsatz. Das heißt, wo wir wirklich 24/7 an der Grenze stehen, unsere Soldatinnen und Soldaten. Und Militärseelsorge ist eine nach- und mitgehende Seelsorge. Und die entscheidendste Frage bei der Militärseelsorge ist immer eine ehrliche Frage, nämlich wie geht's dir? Es ist keine oberflächliche Frage eines Smalltalk-Gesprächs, sondern eine wirklich ehrlich gemeinte Frage. Und wir haben das große Glück, trotz engstem Terminkalender, dass wenn wir im Einsatz sind, im Assistenzeinsatz, dass wir nachher wirklich die Zeit haben, Zeit zu haben. Und es gibt kein größeres Problem als das Problem, das der Kamerad, die Kameradin jetzt gerade hat. Und mag es für andere noch so eine Bagatelle sein. Das ist, glaube ich, das, was Militärseelsorge auch auszeichnet. Und was Militärseelsorge auch besonders macht, ist, dass unsere jungen Soldatinnen und Soldaten wahrscheinlich sonst nirgendwo ihren Pfarrer so oft sehen, weil der Militärpfarrer zu den Leuten kommt. Sonst haben wir oftmals das Umgekehrte, dass der Pfarrer erwartet, dass die Leute zu ihm kommen und wir gehen wirklich zu den Leuten. Wir sind mit ihnen in den Einsätzen, im In- und im Ausland. Wir sind bei ihnen bei den Unterrichten, wir besuchen die Kanzleien, wir besuchen die Werkstätten, wir besuchen die Truppenübungsplätze dort, wo unsere Soldatinnen und Soldaten sind, sind auch die Militärseelsorger. Und was uns auch auszeichnet, ist, dass wir wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen den Konfessionen und Religionen haben. Und wenn ich hinausgehe, frage ich nicht, bist du katholisch, bist du ausgetreten, sondern was zählt, ist der Mensch.
Der lebenskundliche Unterricht, der von den Militärseelsorgern geleistet wird, ist ganz nahe an den Lebensrealitäten der Rekruten dran. Alexander Wessely mit einem Beispiel.
Einer jener Unterrichte oder Exkursionen, man kann es jetzt nennen, wie man will, ist eine Exkursion auf den Wiener Zentralfriedhof, die ich sehr, sehr gern anbiete. Bei dieser Exkursion auf Europas zweitgrößten Friedhof, da kommt man unausweichlich auf die Frage der letzten Dinge zu sprechen. Und ich sage es oftmals bei meinen Predigten und ich sage es auch immer bei dieser Führung und den Gesprächen, es ist mir überspitzt gesagt jetzt relativ egal, ob jemand an Gott glaubt oder nicht. Für mich ist viel wichtiger, den jungen Kameraden und überhaupt allen Kameradinnen und Kameraden, allen Zivilbediensteten, die uns anvertraut sind, zu sagen, dass Gott an uns glaubt. Und das ist viel mehr wert, als dass man sagt, ich glaube an Gott. Das ist natürlich schön, aber es ist, das Wichtige ist, dass Gott an uns glaubt und dass er oftmals der Einzige oder der Letzte ist, der noch an uns glaubt, wenn wir selbst nicht mehr an uns glauben und an oder mit uns zu verzweifeln drohen. Und ich glaube, da kann man schon einfach einmal zum Nachdenken anregen. Und wir merken es ja, dass viele nachher das Gespräch suchen, den Austausch suchen und dass wir doch einiges in Bewegung bringen können. Ganz deutlich merken wir das auch bei der Soldatenwallfahrt nach Lourdes, wo viele mal hinfahren, weil sie gehört haben, dort ist lustig und das ist ein großes Fest und eine große Feier. Und ich sage immer, ja, es ist ein großes Fest. Es ist eine riesige Feier, die 4 Tage lang dauert und die sich aufteilt in die Feier der Liturgie, des Gottesdienstes, in die Feier der Stille bei der Grotte von Massabielle und in die Feier der Begegnung der Kameradinnen und Kameraden innerhalb der Nation und darüber hinaus international. Und da bricht halt auch sehr viel auf, wenn die Soldaten wirklich sehen von anderen Armeen, die auch ihre Veteranen mitnehmen, oder wenn sie Menschen mit Handicap sehen, wenn sie Alte und Gebrechliche sehen. In Lourdes kann niemand der Frage nach dem Leid ausweichen. Das kann man vielleicht in der Heimat noch, auch wenn man Leid und Unglück in der eigenen Familie hat, kann man vielleicht auch noch ausweichen. In Lourdes kann man nicht ausweichen, da ist es allgegenwärtig. Und da muss man sich einfach dieser Frage stellen, wie gehe ich damit um, wie gestalte ich mein Leben und wie gehe ich mit Leid um, wie kann ich mit Leid umgehen. Und gibt es da jemanden, der mich tatsächlich so bedingungslos liebt, wie es der Pfarrer immer sagt, dass es diesen einen gibt, der bedingungslos zu uns steht und uns bedingungslos liebt. Und das ist wirklich diese große Chance, die wir auch bei der Soldatenwallfahrt in Lourdes haben. Ich glaube, dass man in Lourdes wirklich reich beschenkt wird, dass wahrscheinlich jene am meisten beschenkt werden, die mit der geringsten Erwartungshaltung nach Lourdes gehen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir eigentlich die eigene Art der Verkündigung überdenken.
Es ist Krieg, Krieg in Europa. Der militärische Konflikt, den Russland seit 3 Monaten in der Ukraine führt, stellt natürlich auch bei den Soldaten Fragen, auf die die Seelsorge Antworten finden kann. Militärdekan Alexander Wessely dazu.
Seit 2 Jahren eigentlich mit Beginn der Pandemie, wo unsere Soldatinnen und Soldaten in den unterschiedlichsten Einsätzen tätig waren, und in den letzten Wochen, wo wir gemerkt haben, dass doch nicht alles so friedlich ist, wie man immer wieder gesagt hat, wie man immer wieder vorgegaukelt hat, ist der Militärpfarrer noch mehr gefragt als sonst. Weil man plötzlich sieht, dass man nicht alles selbst in der Hand hat, dass der Mensch nicht alles selbst in der Hand hat und dass der Frieden ein unglaublich zerbrechliches Gut ist. Und das betrifft jetzt nicht nur Grundwehrdiener, die ihren Grundwehrdienst absolvieren, sondern natürlich auch Kaderangehörige, die sich halt schon die Frage nach dem Frieden und wie man Frieden erhalten und sichern kann, stellen. Die Fragen nach der Zukunft, die Fragen nach der Familie. Und da gilt es vor allem, glaube ich, einmal zuzuhören. Es sind ja viele, viele Ängste da. Quer durch, es war auch in der Pandemie, am Beginn der Pandemie vor allem unglaubliche Ängste da. Und auch jetzt mit Beginn des Krieges in der Ukraine. Und da gilt es auch einmal wirklich zuzuhören und auch diesen Ängsten einfach einmal im Gespräch einfach einmal Raum zu geben. Wir neigen ja oft dazu, dass wir sagen, das betrifft uns alles nicht wirklich. Und da plötzlich sind beide Sachen so unglaublich nah. Als die Pandemie begonnen hat, das war irgendwo in China. Aber wenn jedes T-Shirt innerhalb von 4 Tagen von China bei uns ist, natürlich auch Covid. Und der Krieg war immer irgendwo auf der Welt. Und plötzlich ist der Krieg wirklich eigentlich näher an uns als eigentlich vor Adelberg von Wien aus gesehen. Das heißt, es macht betroffen. Und viele Soldatinnen und Soldaten, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Militärpfarren die haben nachher einfach auch geholfen in großen Hilfsaktionen. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass wir einfach ein Netz der Solidarität auch spannen konnten, dass jetzt nicht nur materielle Not lindert, sondern einfach all jenen, die vom Krieg getroffen sind und betroffen sind, und das sind auch Familien in Russland, die ihre Söhne verlieren, die ihre Ehemänner verlieren, einfach ein Zeichen geben, ihr seid nicht alleine. Und das ist, glaube ich, schon einmal ein ganz, ganz guter Beginn.
Notwendige Güter wurden in den Militärpfarren gesammelt.
Es haben viele Militärpfarren ganz konkret nachher begonnen, tatsächlich Medikamente zu sammeln, Babynahrung zu sammeln. Und zwar Gott sei Dank zielgerichtet zu sammeln und nicht den Keller zu entrümpeln, wie man es halt auch oft erlebt, ja, dass man sagt, wie wenn man jetzt den Stofftiere essen könnte. Ja. Es ist wirklich zielgerichtet gesammelt worden, weil wir halt auch aus unseren Auslandseinsätzen die Erfahrung haben. Wir haben 2015 bei der Flüchtlingswelle zum Beispiel begonnen und dort mich ein Korporal auf diese Idee gebracht. Ich hätte in meiner Naivität ja nie daran gedacht. Ein Korporal der Sanitätseinheit, der hat schon wirklich fast ganz blutige Finger gehabt. Der hat nämlich rund um die Uhr Einweghandschuhe aufgeblasen, zugeknotet und Gesichter drauf gemalt und hat sie den Kindern gegeben. Und ich habe ihn nachher gefragt, warum er das tut. Und er hat gesagt, weißt du, Herr Pfarrer, wenn das kleine Kind ruhig ist, ist die Mama ruhig. Ist die Mama ruhig, ist der Papa ruhig. Ist der Papa ruhig, ist die ganze Gruppe ruhig. Und wir haben nachher begonnen, weil es immer wieder gesagt worden ist, ja, und das wird alles zurückgelassen und so weiter. Und sogar, wenn man Stofftiere herschenkt. Wenn ich einen riesigen Stoffbären, den ich am Vergnügungspark schieße, beim Schießstandl, und der ist 1,5 Meter hoch, jemanden an der Grenze schenkt, darf ich mich nicht wundern, wenn er den zurücklässt, wenn er in seinen Händen Koffer und in der anderen das Kind hat. Wir haben nachher begonnen und da haben uns Gott sei Dank auch viele Pfarren geholfen, kleine Stofftiere zusammen, sammeln zur Hand große Stofftiere, die die Kinder selbst halten konnten. Diese Stofftiere sind von unseren Soldaten, die eingesetzt waren beim Lenken der Flüchtlingsströme, wirklich dankbar angenommen worden, um sie weiterzugeben, weil wir halt die Erfahrungswerte haben durch unsere friedenssichernden Einsätze wirklich auf der ganzen Welt. Und da können wir, glaube ich, auf unsere Soldatinnen und Soldaten sehr, sehr stolz sein. Ich weiß nicht, ob das der Bevölkerung eigentlich so bewusst ist, was da wirklich an Friedensarbeit in der Welt durch unsere Soldatinnen und Soldaten geschieht.
Alexander Wessely absolvierte im Rahmen seiner Tätigkeit als Militärseelsorger mehrere Besuche der im Auslandseinsatz stehenden Truppenkontingente und war mehrmals in den Auslandspfarren in Bosnien, Euphor und im Kosovo, KFOR, tätig.
Ich war im Balkan eingesetzt, war sehr lange im Kosovo und bin immer hin und her gependelt. Und da habe ich nachher wirklich gesehen, wozu der Krieg, wozu die Menschen im Krieg fähig sind. Und wie tief, wirklich tiefe Wunden entstanden sind und dass es sehr, sehr lange dauern wird, bis diese Wunden wirklich alle verheilt sind. Und ich glaube, es ist aber gut, dass die Narben zurückbleiben, dass man sich immer wieder daran erinnert und nachher eigentlich, bevor es wieder kracht, eigentlich nachher wieder zusammenreißt und sagt, es gibt im Krieg nur Verlierer. Ein Krieg kennt nie einen Gewinner, es gibt immer nur Verlierer. Und wir haben diese Auswirkungen wirklich lange gesehen und wir haben zum Beispiel CIMIC, das ist die zivil-militärische Zusammenarbeit, die auch wirklich viele Projekte koordiniert hat. Und da haben wir wirklich auch gesehen, eben welche Wunden der Krieg reißen kann. Und gerade bei CIMIC ist sehr viel gegangen, wirklich um Bildung und Ausbildung der Kinder und der Jugendlichen. Und nur wer wirklich eine Zukunftsperspektive in seiner Heimat sieht, der wird die Heimat nicht verlassen. Der wird alles daran setzen, dass Frieden in seiner Heimat ist. Und da leistet das Bundesheer auch ganz, ganz große Arbeit. Und als Militärseelsorge dürfen wir dort auch einen kleinen Beitrag leisten. Und da bin ich sehr, sehr stolz darauf und wirklich sehr, sehr froh darüber, dass das möglich ist.
Am 26. Mai startet die Neuinszenierung der Passionsspiele im Römersteinbruch von St. Margareten im Burgenland. Regisseur des Stücks ist der Militärpfarrer für das Burgenland, Alexander Wessely.
Wir werden am Christi Himmelfahrtstag am 26. Mai, so Gott will, die Premiere im Steinbruch von St. Margareten haben, auf der Ruffini-Bühne. Emmaus, die Geschichte eines lebenden Liebenden. Die Passionsspiele von St. Margareten werden in 4 Jahren ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Und ich bin gefragt worden, ob ich die Regiearbeit übernehmen möchte. Habe damals noch nicht gewusst, dass etwas später die Anfrage von Bischof Egidius wegen der Propsteipfarre Oberberg und der Pfarre Kleinhöflein kommen wird. Ich habe aber zugesagt, erstens, weil der Pfarrer von St. Margareten, Dr. Richard Geier, ein hervorragendes Buch geschrieben hat, sehr viel Text aus dem Johannesevangelium übernommen hat und wir uns darauf geeinigt haben, dass wir die Geschichte der Passionsspiele von hinten aufzäumen möchten, nämlich mit den Emmaus-Jüngern, die eigentlich vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, die einem Wanderrabbi gefolgt sind, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal in ihrem Leben, und die jetzt diese tiefe Enttäuschung des Karfreitags erleben, die sich dann auf den Weg in ihre Heimat machen, also die Parallele zur Militärseelsorge, gemeinsam auf dem Weg sein und dann diese Erfahrung des Auferstandenen machen. Und rückblickend erleben sie nochmal den ganzen Weg mit Jesus von der Berufung bis hin zum Tod am Kreuz. Und das mit wirklich sehr, sehr vielen Darstellerinnen und Darstellern, lauter Laien. Das mit einer wunderbaren Musik, die Thomas Steiner komponiert hat. 70 neue Kompositionen, vom einfachen Akkord bis zum siebenminütigen Stück des Kreuzwegs. Und diese Musik ist für mich ein zentrales Element der Passionsspiele. Ich bringe zwar gerade in der Welt des Theaters ganz ungern Parallelen, aber ich glaube, viele von uns haben den Zeffirelli-Film Franziskus wirklich irgendwie abrufbar, einige Szenen, weil sie so markant sind und so wunderschön gezeichnet sind, nämlich Gemälde, virtuelle Gemälde und auch akustische Gemälde. Und wir haben zusammen mit Firma Winter, die uns das Bühnenbild wunderbar gebaut hat, die auf der großen Bühne in St. Margarethen bauen, die in Bregenz bauen, die sämtliche Landesstudios ausgestaltet haben, die eine Ausstellung nach der anderen wirklich gestalten, die haben uns wirklich das alte Jerusalem in die Ruffini-Bühne hineingezaubert, wirklich wunderbar. Wir haben Kostüme, die zum Teil von den Schülerinnen der Modeschule Mödling entworfen und umgesetzt wurden. Es wird wirklich, glaube ich, ein tolles Gemälde zum Betrachten und zum Hören. Und trotzdem haben wir, und das ist mir auch wichtig, den einen oder anderen Moment, wo das Publikum ein großes Fragezeichen hinzusetzen wird, und den einen oder anderen Moment, wo das Publikum auch durchaus schmunzeln darf, obwohl es ein Passionsspiel ist.
Alle Informationen dazu unter www.passio.at. 17 Aufführungen wird es geben. Regisseur Alexander Wessely.
Wir haben auch, und das ist auch immer wieder eine Frage, gerade in Zeiten wie diesen, wir haben unser Covid-Konzept. Wir haben auch, es ist ja gesagt worden, auch letztes Jahr schon begonnen. Wir hätten ja letztes Jahr spielen sollen, haben nachher Covid-bedingt über 100 Online-Proben gehabt, a 4 Stunden, und haben, sobald es möglich war, wieder die Bühne genützt und im Haus Bethanien geprobt. Das heißt, wir sind um die 200 Proben, werden wir schon insgesamt haben, Online-Proben, wo wir einfach auch den theologischen Kern aufgeknackt haben und nachher natürlich szenische Proben, dass das Gemälde wirklich wunderbar in diese Kulisse hineingesetzt werden kann bei einem sehr, sehr ungeduldigen Regisseur.
Fußnote, der Regisseur spielt nicht mit.
Der Regisseur, ich werde auch nicht bei allen Vorstellungen da sein, weil ich dann wieder viele Trauungen und noch mehr Taufen habe, auf die ich mich natürlich auch sehr freue. Aber wenn ich da bin und ich es rechtzeitig weiß und eine Gruppe kommt, mache ich sehr, sehr gerne eine Einführung in das Spiel. Ich sehe eigentlich mit der Premiere die Arbeit des Regisseurs eigentlich als abgeschlossen. Es ist wie ein Uhrmacher, der das Uhrwerk nachher übergibt, der die Uhr übergibt. Sie muss nachher von alleine laufen. Ab und zu bringt man sie vielleicht zum Service. Das eine oder andere muss man vielleicht nachjustieren. Aber ich glaube, so wie die Proben jetzt laufen, ist das nachher gar nicht mehr nötig. Es wird wirklich großes Theater.
Soziales Engagement, das ist Alexander Wessely sehr wichtig. Er nutzt seine eigenen Aufführungen oft als Benefizveranstaltungen. Darüber spricht der Militärdekan abschließend.
Das ist mir wichtig. Das habe ich von zu Hause mitbekommen. Wir jammern, fast alle jammern immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und man braucht die Augen ein bisschen zu öffnen und man wird sehen, es gibt so viele, denen es einfach wirklich immer schlechter geht. Und es gibt dieses Jungscher-Lied, wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. Wenn ich daran denke, dass in Wien jeden Tag so viel Gepäck weggeworfen wird, dass man ganz Graz damit ernähren könnte, dann denke ich mir, es läuft irgendetwas ganz gewaltig falsch. Wir haben schon vor meiner Zeit als Militärpfarrer im Burgenland mit unserer Figurenbühne, die wir haben, oder mit meinen Auftritten, die ich mache, Sozialprojekte unterstützt, und Sozialprojekte unterschiedlichster Art, und das ist mir auch wichtig. Das wird auch immer belächelt, dass die Leute sagen, ja, da machst du mal da was und da machst du mal dort was und da machst du mal da was, sage ich, ja, weil ich einfach aufzeigen möchte, wo man überall ganz unspektakulär helfen kann Und der eine sagt, für Menschen gibt er nichts mehr, ist von Menschen zutiefst enttäuscht worden, er möchte was für Tiere geben. Der andere sagt, solange noch Menschen hungern, gebe ich nichts für Tiere. Der eine sagt, im Inland fällt niemand durch soziale Netze, ich gebe lieber den Kindern im Ausland. Die anderen sagen, na, wenn wir im Inland noch Probleme haben, dann werde ich nicht ins Ausland spenden. Ich möchte aufzeigen und möglichst viel einfach bekannt machen, dass jeder etwas findet, wo er sagt, da möchte ich mich jetzt engagieren, da möchte ich mich jetzt beteiligen. Und es ist so einfach, wenn ich daran denke, die Schwestern in der Gumpendorfer Straße zum Beispiel in Wien mit dem Winzigewölb, wie damals die Pandemie begonnen hat, da ist darum gegangen, dass eigentlich niemand mehr ins Winzigewölb gehen konnte, um zu essen. Und sie haben einfach Gurkengläser gesammelt, alte Gurkengläser mit Deckel. Und die haben wir nachher eingesammelt. Und wie viele Gurkenglaseln werfen wir im Monat weg? Und die sind da drinnen wirklich dringend gebraucht worden. Und ich denke, man braucht nur umverteilen. Man braucht einfach nur umdenken, dann ist viel mehr möglich, als man denkt.